Und ich freue mich sehr, dass wir in Chur verbunden sind mit dem neuen Bischof von Chur, Joseph Birma. Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Schlegelmilch.
Sie haben ja ein paar sehr turbulente Monate hinter sich, das kann man schon sagen. Also Sie waren Anfang des Jahres noch in Anführungsstrichen normaler Krankenhausseelsorger. Jetzt sind Sie
Ein
Bischof.
glücklicher, ja.
Ja, jetzt sind Sie Bischof und zudem auch noch Bischof, dessen anscheinend jedes Wort in den internationalen katholischen Medien auf die Goldwaage gelegt wird. Egal, was Sie sagen, es bringt Schlagzeilen. Ich vermute mal, das ist ziemlich ungewöhnlich, mit so einer Situation sich darauf einzustellen, oder?
Ja, und gleichzeitig bin ich froh, weil ich meine, als Bischof habe ich eine Botschaft, die Frohbotschaft des Evangeliums zu verkünden. Und wenn ich die Möglichkeit, eine Plattform bekomme, etwas davon öffentlich vorzutragen, da bin ich froh.
Aber das sorgt ja auch ordentlich für Kontroversen, was Sie sagen. Ne? Da sind ja nicht bloß positive Reaktionen dabei.
Gut, aber vorwiegend, was ich zu sagen versuche, ist, sind drei sehr schlichte, einfache, lineale Botschaften, nicht? Gott liebt uns, das heißt, er liebt jeden Menschen, abgesehen von der eigenen Haltung, Versagen, Erfolg, Einstellung, Weltanschauung, Religion. Gott liebt uns Menschen und wird nie aufhören, uns zu lieben, erstens. Zweitens, er ermöglicht uns immer wieder neu anzufangen, also er lässt uns nicht fallen, obwohl wir manchmal schwach sind. Und am Schluss des Lebens kommt das Beste, also er hat uns eine Beheimatung im eigenen Herzen vorbereitet, also im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, geht doch hin und für euch ein. Also diese drei Botschaften, das entspricht die tiefsten Sehnsüchten des menschlichen Herzens. Und ich glaube, das findet Einklang, dass andere Sachen so als Nebenerscheinungen vortreten, macht mir nicht so große Sorge.
Wenn wir uns Ihren Lebenslauf angucken, ist der ja sehr vielfältig, also nicht bloß für einen Bischof. Also ich frage mich, wie man so viele verschiedene Sachen unter einen Hut bringen kann. Sie sind
Das frage ich mich auch manchmal, ja.
Sie sind geboren in Spanien, also Sie sind halb Spanier,
Richtig.
halb Schweizer. Sie haben
Mutter war
Medizin,
Spanierin, jawohl.
genau, Sie haben Medizin studiert, also Sie sind Arzt, Sie sind richtiger ausgebildeter Arzt.
Hier in Zürich oder in Zürich, ja.
Sie sind Kraftsportler, da können wir auch noch gleich drauf kommen.
Gut, das
Und
ist ein
halt.
bisschen übertrieben. Da, nein, ich versuche regelmäßig Krafttraining zu machen.
Okay.
Also, das.
Zudem noch eben Priester und jetzt Bischof. Wenn man sich diese ganzen Attribute mal anguckt, diese ganzen Beschreibungen, was trifft Sie denn als Persönlichkeit am ehesten? Welcher dieser Aspekte ist Ihnen am wichtigsten?
Ganz klar, die Seelsorge bei den Kranken. Also das habe ich jetzt 36 Jahre getan. Ich musste mich letzte Woche vom Krankenhaus verabschieden und das ist sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Weil ich habe oft gesagt, das Spital, die Kranken, die Leidenden, die Betagten, die Demenzpatienten sind für mich irgendwie Familie geworden, nicht? Mit sehr engen, tiefen Beziehungen, auch die Mitarbeitenden, von den Ärzten bis zum Reinigungspersonal, sind Freundschaften, Beziehungen. Und das war ich habe es auch gesagt, meine Schule vielleicht, um einigermaßen ein anständiger Bischof zu werden. Ohne diese Erziehung wäre ich nie so weit gekommen.
Ich denke mal, da liegen die Berufung des Arztes und die Berufung des Priesters auch irgendwie nahe beieinander, ne? Weil beide kümmern sich um Menschen.
Ja, sollten sich um Menschen kümmern, ja. Es geht um bei jedem Menschen dieses Kapital, den verborgenen Schatz, von dem auch Jesus spricht, zu entdecken. Jeder Mensch ist kostbar und manchmal ist das ein bisschen verdeckt, nicht? Und man muss nur ein bisschen herauskratzen, bis das in die Oberfläche kommt. Und das ist meine Erfahrung im Spital. Also ich habe viel, viel, viel gelernt, tagtäglich. Von den Kranken, von der Art der Angehörigen nahe zu sein, Unterstützung zu ermöglichen. Denken Sie, in diesen anderthalb Jahre der Pandemie ist wirklich sehr, sehr schwierig geworden, nicht? Für die Kranken, einsam, ohne Angehörigen. Und schon mehr haben wir uns seitens der Seelsorgenden eingeschätzt, damit die Kranken doch ein bisschen näher leben konnten. Voilà, ein Spital ist eine Lebensschule. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich diese Schule besuchen konnte.
Das ist das auf der einen Seite die Arbeit als Krankenhausseelsorger, aber Sie haben ja auch eben die Ausbildung zum Arzt gemacht, ne? Welche Rolle spielt das?
Keine große Rolle mehr, nicht? Ich bin dankbar, weil ich vieles, was im Krankenhaus geschieht, ich sehr gut verstehen kann. Aber ich habe versucht, mich nicht ins Medizinische einzumischen, sondern meine Rolle als Seelsorgende wahrzunehmen. Und ich glaube, auch die Ärzte waren sehr dankbar, dass ich nicht versucht habe, sie zu ersetzen oder mich einzumischen. Aber die Freude für die Medizin und die Ambiente in einem Krankenhaus, das trage ich noch mit mir. Und wissen Sie, als ich im Jahre 81, also vor 40 Jahren, die Einladung bekam, als ich nach der Dissertation in Kirchenrecht vom damaligen Bischof von Chur, Johannes von der Ach, ja, sie sollten im Ordinariat wirken. Dachte ich, in einem Ordinariat? Ich weiß, wie man sich in einer Operationssaal bewegt, aber in einer Kurie habe ich keine Ahnung. Und ich habe lange gewartet, bis sie mich überzeugt haben, dort zu wirken.
Die Pandemie haben Sie gerade angesprochen, die hat ja auch eine große Rolle bei Ihrer Bischofsweihe gespielt. Ne? Die hat ja auch nicht in der Form stattfinden können,
genau,
wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Ja, ich hätte, und ich habe das auch geschrieben, das gesamte Volk Gottes bei mir in diesem Augenblick gerne gehabt, aber das war unmöglich. Wir haben mit langen Verhandlungen mit der Kantonsregierung erreicht, dass anstatt 50 Personen 120 sein konnten. Aber natürlich, das ist auch eine winzige Menge im Vergleich mit 700.000 Menschen im Bistum. Nur die offiziell Eingeladenen waren schon mehr als 50. Und deswegen habe ich mich gewünscht, dass rein symbolisch doch eine Vertretung des Volkes Gottes anwesend war. Und ich habe mir gewünscht, dass mindestens eine Familie als Vertretung der Familien, Betagten, Kranken, auch Randständigen, eine Schwester in Zürich, die in den Milieu von Zürich Menschen betreut ist, ist sie gekommen mit zwei Prostituierten und einem Strickbursch gekommen. Also mindestens, gut, ich muss ehrlich sagen, nicht. Ich wollte auch, dass Gefangene dabei gewesen wären, aber das am Schluss war nicht möglich zu realisieren. Aber sonst war eine schöne Feier, ich glaube, wir waren alle sehr angetan. Wahrscheinlich haben Sie das in den Medien gesehen und die Kommentare. Ich wollte auch unbedingt, dass das Volk mich segnet am Schluss, bevor ich meinerseits die Menschen segne. Und das habe ich nicht als Pose oder als Inszenierung, sondern aus tiefster Überzeugung getan.
Das ist ja auch eine Geste, die wir von Papst Franziskus kennen, ne? Haben Sie sich daran ein Vorbild genommen?
Ganz ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Ich hatte schon vor vielen Jahren gedacht, warum macht ein Bischof das nicht anlässlich der Weihe?
Sie haben, ich habe es gesagt, das war eine turbulente Zeit jetzt in den letzten Monaten. Das Domkapitel im Bistum Chur hat sich gestritten, hat sich auch ziemlich öffentlich gestritten, wo es auch um Ihre Person ging. Was hat das eigentlich mit Ihnen persönlich gemacht, diese Zeit? Also leidet man da drunter, wenn man so, ich sag's mal, in so eine Schlammschlacht reingezogen wird?
Ich habe stark darunter gelitten, nicht unbedingt, weil ich persönlich betroffen war. Also wir waren drei Kandidaten vom Papst vorgeschlagen, nicht? Und das Domkapitel, eine Mehrheit, so wie in den Medien steht, hat entschieden, keine Wahl vorzunehmen. Und ich habe darunter gelitten, aufgrund von der Wirkung einer solchen Haltung in der Diözese, nicht? Die Menschen, die Gläubigen, haben jetzt mehr als 3 Jahre gewartet und gewartet und gebetet und gewartet. Und dieses traurige Spektakel hätten die Menschen nicht verdient. Das hat mich sehr gekränkt und geschmerzt. Nicht? Dass ich betroffen war, im Gegenteil, das sage ich auch ehrlich, als diese Entscheidung getroffen wurde, dachte ich wirklich, jetzt bin ich zu erlöst. Also jetzt ist dieser Kelch bei dir vorbeigegangen, jetzt kannst du... Wenn der neue Bischof kommt, alle Ämter in der Kurie endlich aufgeben, abgeben und dann nur noch im Spital wird.
Aber dann ist es
Und
anders
ganz,
gekommen.
nein, anders, total anders, nicht genau, genau das Gegenteil, ja. Als ich, was war am 8. Februar, den Anruf von Kardinal Ouellet bekam, natürlich war schon klar, was dieser Anruf bedeutete, begann ich zu zittern. Ich dachte, nein, jetzt bist du dran, jetzt darfst du dich nicht mehr drücken.
Aber ich vermute mal, die Konflikte sind damit ja jetzt nicht ausgestanden, ne? Es gibt ja mehrere Vertreter der Bistumsleitung, die dann ihre Arbeit niedergelegt haben. Wie kann man denn mit so einem zerstrittenen Haufen sozusagen, wie kann man damit konstruktiv weiterarbeiten?
Mit Geduld, Wohlwollen, mit der Überzeugung, wie ich vorher sagte, dass in jedem Menschen viel Gutes vorhanden ist und vielleicht braucht Zeit und Geduld, damit das wieder zum Vorschein kommt. Aber ich werde niemanden ausschließen und ich möchte für alle Bischof sein, auch für diejenigen, die vielleicht anfänglich Mühe haben, das anzunehmen.
Sie haben selber auch gesagt, unser Bistum ist krank, das Bistum muss geheilt werden. Ist das der richtige Ansatz dafür? Also ist man, dass man wirklich versucht, das zu betrachten, wie eine Krankheit, gegen die man vorgehen kann?
Ja, die Polarisierung, die gegenseitige Abneigung, die Intoleranz, das sich bekämpfen, vor allem das Lieblose in der Art, Dinge zu besprechen, vorzutragen, auch in der Öffentlichkeit, Mangel an Feinfühligkeit, all das ist eine Krankheit, eine tiefe Krankheit der Seele. Das dürfte zwischen Christen nicht vorkommen. Überhaupt zwischen Menschen, aber ich sage nochmals, noch weniger zwischen Christen, nicht? Und ich glaube, für mich ist prioritär, diese Situation zu heilen.
Sie haben gesagt, mit Geduld, wie will man das angehen? Was braucht es noch außer Geduld? Also versuchen Sie konkret auf die Leute
Ja,
zuzugehen oder wie kriegt man das hin?
sicher Gespräche mit allen zu führen, allen möglichen vorhandenen Beratungsgremien neu einzuberufen, die Kreise oder Gruppierungen, die eher Mühe haben, mit mir einzuladen, zu Gesprächen und so weiter und so fort.
Eine große Frage, die sich die Medien gestellt haben, als Ihr Name bekannt geworden ist, ist, wie hat man sie politisch einzuordnen? Da konnten sich die Leute nicht so wirklich einen Reim drauf machen, weil sie sich einerseits sehr offen und progressiv zeigen, zum Beispiel bei den Fragen der Ökumene oder dem Umgang mit Homosexuellen, aber auf der anderen Seite natürlich immer das Schlagwort Opus Dei kommt. Sie sind Mitglied im Opus Dei, der als
Ja.
konservative Bewegung betrachtet wird. Erklären Sie es mir, wie geht das zusammen? Was verstehen die Leute daran nicht?
Ich persönlich habe kein Problem, um das beides zusammenzubringen. Nicht? Erstens, ich bin jetzt mehr als 50 Jahre Mitglied des Opus Dei. Niemals hat das Opus Dei in meinem professionellen Wirken eingemischt. Nicht? Also weder als Arzt noch als Spitalseelsorger, noch als Sekretär des Fachgremiums der Bischofskonferenz für die sexuelle Übergriffe, noch als Domherrn und so weiter und so fort. Also das Opus Dei hat überhaupt nichts zu sagen, wie ich wirke und arbeite und noch weniger jetzt als Bischof. Deswegen dann ist das Opus Dei sehr konservativ. Das können Sie selber beurteilen, nicht? Eine Spiritualität, ein Charisma, in dem die Straße, der Mensch, die Schöpfung als Kreation Gottes, als Gut, als Ort der Begegnung mit Gott. Ich glaube, das ist sehr progressiv. Mindestens vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war das sehr progressiv. Die Liebe zur Freiheit des Einzelnen, den Respekt zu den Andersgläubigen und Andersdenkenden, dass man mit allen gut auskommen kann, das habe ich alles vom Heiligen Josef Maria gelernt.
Das
Und
heißt,
gleichzeitig ist für mich völlig klar, jetzt gehöre ich dem Bistum Chur. Also natürlich ist eine affektive Bindung zum Opus Dei, aber meine Inkarnation als Priester der Prälatur hat aufgehört, indem ich Bischof von Chur geworden bin. Also mein Leben gehört dem Bistum und den Menschen im Bistum.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Einstellung. Das heißt, sie betrachten sich also quasi nicht als Rebell, der dagegen, gegen ihre Gemeinschaft jetzt, gegen die sie rebellieren wollen, sondern sie sagen, ich fühle mich wohl da drin, aber dieser Teil ist jetzt abgeschlossen sozusagen.
Die spirituelle Beheimatung verdanke ich dem Opus Dei und diese Sicht der Welt als etwas Gutes und Gottgeschenktes ist, was ich vom Gründer gelernt habe. Und das versuche ich auch zu verkörpern und zu umzusetzen, nicht? Aber gleichzeitig bin ich mich bewusst, jetzt widme ich voll und ganz dem Bistum, was eigentlich vorher schon der Fall war. Denken Sie, was konnte ich als Priester innerhalb des Opus Dei wirken, wenn ich Domherrn, Spitalseelsorger, Sekretär der Fachreligiöse Konferenz, Vorsitzende der Vorbildungskommission des Bistums und so weiter und so fort war. Also ich arbeitete schon 100% für das Bistum.
Jetzt haben Sie Ihre Arbeit als Bischof aufgenommen, noch kurz darauf geschaut mit dem Krafttraining. Haben Sie da noch Zeit dafür oder fällt das jetzt
Bis
irgendwie unten runter?
jetzt keine Sekunde. Nein. Gut. Also, dass die alle Sportanlagen und Fitnesszentren geschlossen sind, erleichtern noch dieser Verzicht, nicht? Weil ja, es ist einerseits nicht möglich, weil die Einrichtungen geschlossen sind, und andererseits reicht die Zeit nicht aus.
Aber erklären Sie
Es
uns
fehlen
doch.
mir die Stunden wirklich für all das zu bewältigen, was ich vor. Gegenwärtig zu leisten und meistern habe.
Aber warum machen Sie das? Also was bringt das Ihnen? Was machen Sie genau? Wie kam es dazu?
Ich habe vielleicht vor 30 Jahren begonnen, als ich Rückenschmerzen, Rückenprobleme hatte, und je mehr ich eben die Muskulatur trainierte, umso mehr sind diese Beschwerden verschwunden. Und dann habe ich allmählich Freude dran finden können, nicht? Das heißt auch zu merken, dass der Leib als Gottes Geschenk ein Werkzeug des Guten ist, auch für das Wirken als Träger der Frohbotschaft. Und deswegen ist eine Verantwortung. Wir müssen diesen Leib doch gut pflegen. Und wenn wir so lange wie möglich gesund bleiben und einigermaßen fit, können wir mehr tun, als wenn wir schwach, krank, mit Problemen auch gesundheitlich sind. Ich
Sehr
weiß nicht,
gut.
was Sie darüber denken, aber.
Ja, ist doch der richtige Ansatz.
Voilà. Aber eben, wie zukünftig das aussieht, weiß ich noch nicht.
Okay. Da wünsche ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit dafür finden, dass Sie sich das einteilen können.
Danke.
Und sage ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Danke Ihnen ganz herzlich auch. Eben, jedes Interview ist gibt die Möglichkeit, ein paar christliche Gedanken aufzubereiten, und dafür danke ich mich sehr. Danke ich mich sehr.